ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Geschichten von wundersamen Verwandlungen kennen die meisten von uns aus Büchern und Filmen. Da wird ein Mensch bei Vollmond plötzlich zu einem Werwolf. Oder einer Meerjungfrau wachsen auf einmal Beine statt ihres Fischschwanzes. In der Realität gibt's jedoch noch viel bizarrere Metamorphosen. Und zwar in der Natur, bei Tieren und Pflanzen. Der Biologe Dr. Tassilo Franke von den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns hat meiner Kollegin Iska Schregelmann mehr davon erzählt.
Bei der Plattfischlarve wandert ein Auge über den Scheitel auf die andere Seite des Kopfes. Die Brunftschwielen verhindern, dass das Krötenmännchen bei der Paarung vom Weibchen abrutscht. Der Sackkrebs wächst wie ein Pilzgeflecht im Inneren seines Opfers.
Alles Natur.
Wie Tiere sich verwandeln.
Ich stehe gerade mit dem Biologen Tassilo Franke an einem kleinen Teich, würde ich sagen. Sieht aus wie so eine riesengroße Pfütze. Und zwar in einem ziemlich naturbelassenen Gebiet im Norden von München. Genauer gesagt in der Nähe des Moser Rangierbahnhofs, falls das jemand kennt. Warum sind wir hier? Weil hier mitten in der Stadt und doch ziemlich versteckt leben viele seltene Arten und jede Menge Tiere, die sich auf wundersame Weise verwandeln. Ich habe mich zu diesem Zweck heute auch etwas verwandelt, nämlich meine Gummistiefel angezogen, weil es ziemlich nass hier ist, wie es ja auch sein soll, wenn es um Frösche und Kröten geht.
Ja genau, ich habe auch meine Gummistiefel an, wie man hier an diesem Geschmatze wahrscheinlich auch bei Ihnen zu Hause gut vernehmen kann. Und wir befinden uns in einem ganz wichtigen Amphibienschutzgebiet mitten in der Stadt. Und hier kommen viele verschiedene Amphibienarten vor, unter anderem auch eine der seltensten Arten, nämlich die Wechselkröte. Die Wechselkröte ist vom Aussterben bedroht und hat hier ihr bayernweit größtes Vorkommen.
Das ist ja erstaunlich. Bayernweit größtes Vorkommen hier. Und ich habe Bilder von ihr gesehen. Sie ist wunderschön marmoriert. Vielleicht können Sie sie noch mal beschreiben.
Naja, also wenn man an eine Kröte denkt, da haben ja die meisten von uns die klassische Erdkröte im Sinn. Also ein braunes, warziges Tier mit schönen bernsteinfarbenen Augen. Die Wechselkröte sieht ihr, was die Form betrifft, eigentlich sehr ähnlich, aber sie hat eine ganz andere Zeichnung. Sie hat eine graue Grundfarbe mit schönen dunkelgrünen Flecken, hat fast ein bisschen so Tarnfarben aus, wie man es so von der Militärkleidung kennt.
Militärkleidung mal auf die schöne Art und Weise, um es gleich zu sagen. Aber würde man die jetzt hier schon entdecken können irgendwo?
Ja, für die Wechselkröte ist es hier noch zu früh. Also die fängt eigentlich erst zu Ende April, Anfang Mai an. Was es aber hier schon gibt, das sind Grasfrösche und Erdkröten. Und auch wenn man sie tagsüber meistens nicht finden kann, weil die ihr Laichgeschäft meistens erst im Schutz der Dunkelheit eigentlich vollziehen, kann man ihre Hinterlassenschaften in Form von ihren Gelegen finden. Und da gibt es große Unterschiede. Und zwar der Grasfrosch, der legt seine Eier in Form von Ballen, Laichballen ab. Und die Erdkröte, die hat eine ganz andere Laichstruktur. Die bildet Laichschnüre mit bis zu ungefähr 3.000 bis 8.000 Eiern, die sie praktisch um die Wasserpflanzen drumherum spinnt.
Und das heißt aber, wenn wir jetzt hier so weiter durchwarten, es ist allerdings ziemlich tief und ich bleibe hier auch fast stecken mit meinen Gummistiefeln, aber dann könnten wir hier diese Laichschnüre schon finden jetzt Mitte März?
Also was die Laichschnüre von den Erdkröten betrifft, sind wir doch noch ein bisschen zu früh dran. Also die sind jetzt schon auf dem Weg, die sind jetzt schon dabei aufzuwachen und sich auf dem Weg Richtung Laichgewässer zu begeben. Was wir mit etwas Glück heute schon finden können, sind die bereits erwähnten Laichballen von den Grasfröschen.
Und die Grasfrösche sind, soviel ich das weiß, ja die gängigsten Frösche. Also die sind nicht selten, oder? Das sind die, die man ab und zu sieht.
Also der Grasfrosch ist wie fast alle Amphibienarten ebenfalls rückläufig in seinem Bestand. Aber Sie haben schon recht, also der Grasfrosch ist mit Abstand unsere häufigste Froschlurchart.
Ja, dann gehen wir doch mal auf die Suche, oder?
Ja. Erstaunlich, wie tief das hier ist. Ja, es ist also hier alles voll mit Entengrütze, die so ein bisschen den Eindruck macht, als hätten wir es mit Laich zu tun. Vor allem, wenn dann solche kleinen Luftblasen sich da in diesem Fadengeflecht dort ansammeln.
Ich habe schon gehofft, das ist sowas. Aber
leider schaut es nicht so gut aus.
Na gut, Sie können das sicher auch so beschreiben.
Ja, also ich bin mir sicher, wenn wir hier vielleicht in der Woche nochmal herkommen, dann werden wir das ganze Sortiment eigentlich vorfinden. Aber Froschlaich, viele haben ihn ja auch schon mal gesehen, das gilt im Übrigen auch für den Krötenlaich. Da hat man immer die befruchtete Eizelle im Zentrum, die ist schwarz gefärbt bei den meisten Arten, auch ein Schutz gegen die Sonneneinstrahlung. Und die ganze Eizelle, die ganze Zygote nennt man das ja dann, wenn sie befruchtet ist, ist umgeben von einer Gallerthülle. Von einer sehr dicken, transparenten Gallerthülle. Und beim Grasfrosch ist es so, dass das dann einfach ungeordnete Klumpen sind, wo viele, viele hundert Eier einfach zusammengeballt sind. Und wenn man aber dann dieses Ei mal genauer anschaut, unter der Lupe zum Beispiel, dann kann man sehen, dass sich die mit der Zeit verändern, diese schwarzen Kugeln in ihrem Inneren. Und da sind wir bei einem Prozess, den wir auch durchmachen, wir Menschen. Das ist die sogenannte Ontogenese, die Individualentwicklung. Und das ist eigentlich ein kontinuierlicher...
Also den wir im Mutterleib durchmachen.
Den wir auch im Mutterleib durchmachen, genau. Also ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, Verwandlungsprozess. Verwandlung ist ja das Thema unserer heutigen Sendung, die eigentlich schon zum Zeitpunkt der Befruchtung losgeht. Und weil halt diese Froschlurcheier so eine schöne, durchsichtige Hülle haben, sind die auch das Lehrbuchbeispiel. Die vielen Lehrer, die jetzt vielleicht die Sendung anhören, die werden das wahrscheinlich auch noch aus ihrem Bio-Unterricht wissen.
Klar, und die Schüler, Schülerinnen, das kennen wir ja auch, klar. Ja. Ich denke mal, das findet doch in fast jedem Biologieunterricht statt.
Da geht dieser ganze Zauber der Verwandlung, nimmt da seinen Anfang eigentlich. Also in diesem transparenten Ei.
Ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückspringen zur Paarung, bevor es überhaupt zu dem, was Sie Laichgeschäft nennen, kommen kann, weil bestimmte Kröten sich ja auch für die Paarung schon verwandeln, offenbar.
Ja, vor allem was die Männchen betrifft. Und das kann man auch sehr schön erkennen. Und man kann sogar die Geschlechter, wenn man mal eine Kröte sieht, um diese Jahreszeit auch sofort daran unterscheiden. Weil nämlich die Männchen an den Fingern der Hände, an den ab Daumen gerechnet praktisch ersten drei Fingern, wachsen denen sogenannte Brunftschwielen aus der Haut. Und Brunftschwielen, das sind also Schwielen, kennt man ja, wenn man hart gearbeitet hat, da hat man dann so Hornhaut, Polster auf den Handflächen, die manchmal auch recht schmerzhaft sind. Und in die Richtung geht es auch, das Ganze eigentlich, weil es sind Hornstrukturen. Und die sind ganz rau, wenn man die anfasst. Und die haben eine ganz besondere Funktion. Und zwar, Sie haben doch bestimmt schon mal gesehen, dass während der Laichzeit die Frösche so Huckepack unterwegs sind. Unten das größere Weibchen, oben, also praktisch als Reiter, das kleinere Männchen, und auf so einer glitschigen Kröte zu reiten, das ist also Rodeo in Reinstform.
Das kann
also,
man sich vorstellen, ja.
Ich meine, wenn Sie die Cowboys anschauen, Pferde sind ja nicht glitschig, aber Kröten.
Da hat man auch einen Sattel und Zaumzeug und so, aber da hat man ja gar nichts als Krötenmännchen.
Genau, und damit der Kröterich halt da nicht von seinem Reittier fällt, hat er eben diese Wrumpfschwielen, diese rauen, und da kann er sich dann sehr gut an ihr festhalten.
Hört sich irgendwie dann schmerzhaft an für das arme Weibchen.
Ja, die Weibchen müssen sowieso wahnsinnig viel durchmachen, weil nämlich es gibt immer sehr viel mehr Männchen als Weibchen, und da ist ein fürchterliches Gerangel. Das heißt, da klammern sich dann oft mehrere Männchen mit ihren rauen Brunftschwielen an dem armen Weibchen fest, was dann sogar dazu führen kann, dass die Weibchen bei dem Gerangel ertrinken.
Ach du Schreck. Aber jetzt reden wir erstmal über das Gegenteil von Tod, nämlich über die Geburt der neuen kleinen Kröten.
Genau.
Und da sind wir dann ja beim Laich, aus dem bekanntlich die Larven schlüpfen, die zu Kaulquappen werden. Haben wir vorhin schon gesagt, haben wir in der Schule wahrscheinlich alle mal gelernt. Und diese Kaulquappen, die sind ja ein ziemlich gewitztes Zwischenstadium.
Ja, sie sind wirklich ein gewitztes Zwischenstadium, weil sie erinnern ja erst an kleine winzige Fischchen. Also sie haben auch ganz am Anfang, also wenn sie frisch geschlüpft sind, auch noch äußere Kiemen, die man sehen kann, und einen langgestreckten Körper und einen Schwanz, an dem sich allmählich sogar so ein richtig deutlich zu sehender Flossensaum entwickelt. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo die Larve aus, die Kaulquappe aus dem Ei ausschlüpft, also sie löst praktisch diese Gallertschicht auf, arbeitet sich dann aus dem Ei heraus und haftet sich dann mit einer Haftscheibe, dann diese am Bauch hat, erstmal auf diesem leeren Ei an und auch in der Umgebung dann an den Wasserpflanzen und tut erstmal gar nichts. Sie kann auch gar nichts tun, weil sie noch überhaupt kein Maul hat, mit dem sie fressen könnte. Das bricht erst allmählich durch. Und zwar synchron mit dem Durchbruch des Mauls bildet sich eine Hautfalte, die Kiemen einschließt. Das heißt, die Kiemen sind dann nach wenigen Tagen dann nicht mehr sichtbar, sondern die sind in eine Höhle eingeschlossen, die dann nur noch eine Atemöffnung offen lässt. Und da kommen wir eigentlich auch zu einem Punkt, der die Kaulquappen und die aus ihnen hervorgehenden Frösche so wahnsinnig erfolgreich macht. Also eigentlich ist die Kaulquappe ein ungeheures evolutives Erfolgsrezept. Sie müssen bedenken, von den 7.500 Amphibienarten, die man ungefähr kennt bis heute, die Zahl wächst ja rasant an. Es werden immer wieder neue Arten beschrieben, auch bei uns in der Zoologischen Staatssammlung vom Frank Glaf, der sich mit Fröschen von Madagaskar beschäftigt. Und von den 7.500 Amphibien sind über 7.000 sind Frösche. Also Frösche gegenüber von Salamandern und Blindwühlen sind die erfolgreichste Amphibiengruppe und das liegt an der Kaulquappe. Weil die Kaulquappe hat nämlich in dieser Artenkammer, die ich gerade beschrieben habe, da hat sie einen Filterapparat ausgebildet und dieser Filterapparat, dem kommt eine ganz wichtige Bedeutung zu, weil nämlich die Kaulquappen haben ein ganz kleines Maul mit einem Hornschnabel und Hornzähnchen, mit dem sie die Oberfläche abraspeln können. Und alles, was sie dann praktisch einsaugen, sie haben auch so ein Saugmaul, wird an diesem Filterapparat gefiltert und die Nährstoffpartikel dann über eine Art schleimiges Fließband dann in den Schlund befördert. Und das macht Kaulquappen so wahnsinnig erfolgreich.
Spannend. Aber die Kaulquappe bleibt ja nicht so, wie sie ist.
Die bleibt nicht so, wie sie ist. Sie bringen es auf den Punkt. Wir wollen ja heute über Verwandlungen reden. Die Kaulquappe, die verändert sich. Und der erste Schritt ist eigentlich nur eine Größenzunahme. Das ist das Wachstum, die Wachstumsphase. Und die eigentliche Metamorphose beginnt eigentlich erst, wenn die Beine durchbrechen. Man sieht auch am Anfang erst nur die Hinterbeine. Und wenn dann diese Vorderbeine aus diesem Peribranchialraum, nennt man das, hervorbrechen, dann verstopfen die das Atemloch und es würde dazu führen, dass die Kaulquappe erstickt, weil sie nicht mehr atmen kann. Und das ist ein ganz kritischer Zeitpunkt, das ist praktisch der Höhepunkt der Metamorphose. Da muss der kleine Frosch oder dieses Zwischenstadium zwischen Frosch und Kaulquappe zum Atmen auch an die Oberfläche, weil nämlich die Lungen dann sich schon ausbilden und sie dann von Kiemen zu Lungenatmung übergehen und dann setzen gewaltige Veränderungen ein. Also die Augen bekommen plötzlich Augenlider, die sie vorher nicht hatten und der Verdauungstrakt, der verkürzt sich, das ist ja ein ganz langer Spiraldarm bei der Kaulquappe, der verkürzt sich um 3/4 seiner Länge zu einem sehr stark differenzierten Magen-Darm-Trakt, der auch Säure bildet, vorher hat er keine Säure gebildet. Und das Maul, was eben nur so ein kleines Raspelmäulchen war, wird eben so eine Maulspalte, damit da auch eine Fliege oder eine Libelle mal reinpasst, wenn der Frosch größer geworden ist. Und das Tier verliert ungefähr 70% seiner Masse, die allerdings fast nur aus Wasser besteht. Und so Schritt peu à peu absorbiert dann der Frosch auch seinen Schwanz. Der Kaulquappenschwanz wird nicht abgeworfen, wie das häufig geäußert wird, sondern der wird aufgelöst eigentlich. Man nennt es Resorbieren. Und das hat eine ganz besondere Bewandtnis, weil nämlich während dieser Metamorphose kann ja der Frosch nichts fressen, weil ja praktisch der Magen-Darm-Trakt gerade umgebaut wird. Da kann ich nicht gleichzeitig ihn mit Nahrung füllen. Das würde ja nicht funktionieren. Und in dieser Fastenperiode ernährt er sich eigentlich von der Energie, die in seinem Schwanz gespeichert ist.
Faszinierend. Das ist wirklich ausgeklügelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für diese Lebewesen auch irgendwie unglaublich anstrengend ist, sich derart umzuwandeln. Dabei wird ja auch jede Menge Energie verbraucht. Warum hat sich die Evolution denn das einfallen lassen? Ginge es nicht auch einfacher?
Ja, es ist in der Tat anstrengend. Und es ist auch so, dass viele diesen Metamorphoseprozess auch nicht überleben und irgendwann darin stecken bleiben, ertrinken oder was auch immer. Aber dieser Prozess ist einfach notwendig. Ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, dass man einen komplett neuen Lebensraum erobert. Die Kaulquappe ist ähnlich wie die Fische ein Wassertier und der Frosch ist ein Landtier. Und damit dieses Wassertier dann später auf dem Land zurechtkommt, muss es diese Verwandlung durchmachen. Betrifft übrigens auch das Mikrobiom, also das, was wir auch haben. Das
also unseren Darm.
Genau, unseren Darm, also die Mikroorganismen, die uns bei der Verdauung helfen. Und da wurde festgestellt, dass Fische ein ganz anderes Mikrobiom haben, also ganz andere Bakterien und Mikroorganismen in ihrem Darm haben als Landtiere. Und da man dann sich überlegt, wie ist es denn bei den Fröschen, die als Kaulquappe Wassertiere sind und als Frösche Landtiere sind. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass das Mikrobiom der Kaulquappe jenem der Fische ähnelt und das Mikrobiom der Frösche ein typisches Landtiermikrobiom ist mit dem entsprechenden Sortiment von Mikroorganismen.
So, jetzt haben Sie ja gerade eben auch das Mikrobiom des Menschen erwähnt. Wie hängt es denn jetzt damit zusammen?
Ja, also genau genommen sind wir Menschen ja eigentlich auch nichts anderes als Fische.
Die an Land gegangen sind.
Also wenn man unsere Evolutionsgeschichte rückwärts zurückverfolgt, dann kommen wir über Reptilien, die eben schon Eier hatten, die an Land komplett ihre Ontogenese durchlaufen, also gar kein Wasser mehr brauchen. Wenn man dann weiter im Rückwärtsgang zurückfährt, dann kommen wir irgendwann zu Amphibien, die unsere Vorfahren waren. Und das heißt also im Endeffekt wasserbewohnende Larven, die irgendwann an Land gehen und dann eine Metamorphose machen, um als Landlebewesen weiter zu machen, die haben wir in unserer höchstpersönlichen Ahnenreihe. Man muss nur eben weit genug zurückgehen. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann landen wir dann bei so bizarren Lebewesen wie den Lungenfischen. Und die Lungenfische sind, wenn man so will, die Vorfahren aller heute lebenden Landwirbeltiere.
Also auch unsere. Aber bleiben wir noch mal kurz bei den Fischen an sich, denn da gibt es ja auch ganz bizarre Beispiele von Verwandlungen.
Ja, da gibt es sehr bizarre Beispiele. Und das verrückteste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist die Verwandlung der Plattfische. Ich meine, Sie kennen ja Schollen, Schollenfilet, Heilbutt, Seezunge. Und wenn man die Tiere sieht, die schauen ja meistens recht lustig aus. Die sind flach auf dem Boden, die schwimmen flach über dem Meeresboden in so undulierenden, wellenförmigen Bewegungen, sind bestens getarnt. Und wenn man ihren Kopf anschaut, dann fällt einem auf, dass da die zwei Augen obendrauf sitzen. Das schaut noch relativ normal aus, aber die Maulspalte, die ist schief. Also praktisch, die ist nicht so, wie sie sein, wie man es erwarten würde, sondern die ist eben seitlich orientiert. Und wie das dazu kommt, das kann man sehr schön untersuchen oder beobachten, wenn man nämlich die Entwicklungsgeschichte, die individuelle Entwicklungsgeschichte so eines Fisches mal genauer anschaut. Er schlüpft aus dem Ei, das Ei ist im Plankton und die erste kleine Schollenlarve, die da rausschlüpft, schaut eigentlich aus wie jede andere Fischlarve. Also ein kleiner länglicher Fisch, ein Auge auf der linken Kopfseite, eins auf der rechten Kopfseite. Und was dann geschieht, ist eine ganz seltsame Verwandlung, weil nämlich ein Auge plötzlich nicht da bleibt, wo es war, sondern es wandert praktisch über den Kopf, über den Scheitel auf die andere Kopfseite rüber. Und wenn das Auge dann praktisch auf der anderen Seite angekommen ist, dann ändert auch der Fisch sein Verhalten und auch den Ort, wo er sich aufhält. Dann geht er runter auf den Gewässergrund und beginnt dann eigentlich sein normales Butt-, Schollen- oder Seezungenleben.
Das ist echt verrückt. Sie hören Radio Wissen, alles Natur. Heute geht es um Lebewesen, die sich auf wundersame Art und Weise komplett verwandeln. Wir haben gerade schon verschiedene Beispiele gehört von dem Biologen Dr. Tassilo Franke. Wir haben über verschiedene Wassertiere gesprochen und auch über Landlebewesen und die verschiedensten Metamorphosen. Aber auch die Luft spielt ja da eine Rolle.
Ja, also es gibt ja auch Tiere, nämlich innerhalb der Insekten, die den Lebensraum Luft erobern und die aber auch aus einer vollkommen flugunfähigen, sehr primitiv wirkenden Larve hervorgehen. Und eines dieser Beispiele begegnet uns auch hier in diesen Teichen, hier in dieser Ausgleichsfläche. Das sind die Köcherfliegen. Und Köcherfliegen heißen sie, weil sie einen Köcher bauen, in dem ihr weicher Hinterleib verborgen ist und auch gut geschützt ist. Und diese Köcherfliegenlarven, die leben auf dem Gewässergrund, häuten sich einige Male und bilden dann ein Puppenstadium. Das ist eine Puppe, die im Inneren des Köchers ihre Verwandlung durchmacht. Und der Köcher wird dann auf beiden Seiten auch abgeschlossen. Das ist also eine kleine Kammer, mehr oder weniger. Und die Puppe treibt dann an die Wasseroberfläche und platzt auf. Und dann entsteigt aus dieser Puppenhülle ein komplett anderes Lebewesen, was nämlich schöne Flügel hat und die Luft erobert und sich dann dort auch fortpflanzt und Eier ablegt, die Eier wieder ins Wasser legt oder ins Wasser tropfen lässt und dann der ganze Kreislauf wieder von vorne losgeht. Und Die Köcherfliegen sind die Schwestergruppe der Schmetterlinge.
Und da kennt man das, muss man immer denken, wenn Sie das erzählen, genau.
Also die Köcherfliegen und die Schmetterlinge, die gehen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück. Die ähneln sich auch in vielen Aspekten. Und bei den Schmetterlingen kennt man das ja. Aus dem Ei schlüpft eine Raupe, die sich mehrmals häutet, die sich dann in eine Puppe verwandelt. In der Puppe werden dann praktisch alle Larvenorgane eingeschmolzen, Histolyse nennt man das Ganze, das wird richtig in den Zellbrei verwandelt und nur ganz bestimmte Zellcluster, die entwickeln sich dann weiter und bilden dann die Organe des neuen Insekts, wie zum Beispiel die Flügel oder den Saugrüssel, weil nämlich das Insekt, was aus der Puppenhülle dann entsteigt, im Falle der Schmetterlinge, sich ja auch vollständig in der Nahrungsaufnahme unterscheidet. Wohingegen die Raupe eben Blätter zerkaut mit Kauwerkzeugen, saugt der Schmetterling mit seinem strohhalmartigen Rüssel Blütennektar.
Und wo wir gerade über Schmetterlinge sprechen, möchte ich natürlich gerne auf unsere Alles-Natur-Folge zum Thema Schmetterlinge hinweisen, die Sie in der ARD-Audiothek finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Aber es gibt ja noch viel mehr Insekten, die sich verwandeln.
Ja, also die Gruppe, wo auch die Köcherfliegen und die Schmetterlinge reingehören, das sind die Holometabolen-Insekten. Und es ist die erfolgreichste Organismengruppe überhaupt auf unserem Planeten. Also mehr als die Hälfte aller mehrzelligen Tiere gehören da rein. Und die machen alle diese Verwandlung durch. Das sind die Fliegen zum Beispiel oder die größte Gruppe überhaupt. Das sind die Käfer, die ja machen auch so ein Puppenstadium durch. Und auch die Bienen, Wespen und Ameisen.
Und zu Bienen und Wespen gibt es im Übrigen auch alles Naturepisoden. Und es gibt auch Verwandlungen, die auf Kosten anderer Tierarten stattfinden. Da gibt es ja ein besonders fieses Beispiel, sage ich mal.
Ja, es gibt ganz viele Parasitenarten, die auch ganz komische Metamorphosezyklen durchlaufen. Und das bizarrste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist der Sackkrebs. Der Sackkrebs ist ein mit den Seepocken verwandtes Krebstier, was sein Leben, wie die meisten anderen Krebse auch, als kleine Nauplius-Larve beginnt, die durchs Wasser rudert und keinerlei Nahrung aufnimmt und die sich dann irgendwann mal zu einer sogenannten Zypris-Larve häutet. Und diese Zypris-Larve, die weibliche Zypris-Larve, die macht sich dann auf die Suche nach einer Strandkrabbe. Also die schwimmt dort durchs Wasser, die hat auch Schwimmbeine. Ganz bewusst und gezielt spürt die eine Strandkrabbe auf und lässt sich auf der Strandkrabbe an einer ganz bestimmten Stelle des Panzers nieder. Und was dann passiert, ist ganz unglaublich. Also sie stößt praktisch ihre Schwimmbeine ab, sobald sie am Ziel angekommen ist. Auch den ganzen Bewegungsapparat, der diese Beine bewegt, der wird abgeworfen, sodass eigentlich nur noch der Panzer dieser Zypris-Larve zu sehen ist. Und die ist aber mit einer Art Harpune in dieser Krebsschale, also jetzt von der Strandkrabbe, verankert. Und wirft dann zu guter Letzt dann auch noch das allerletzte, was sie noch abzuwerfen hat, nämlich ihren Panzer ab. Und was dann übrig bleibt, ist eigentlich nur noch so ein Sack. Und dieser Sack hängt dann außen an der Schale dran, dieser Strandkrabbe. Und die Harpune bohrt sich weiter durch den Panzer durch. Und während sich die Harpune dort durcharbeitet, oder Bohrer müsste man eigentlich sagen, löst sich der gesamte Inhalt dieses Sackes auf. Es ist eigentlich nur noch ein Zellbrei. Und wenn dann die Krabbenschale durchdrungen ist, dann wird dieser ganze Zellbrei einfach in die Krabbe reingespritzt, reininjiziert. Und die Zellen in diesem Sack, die lösen sich aus dem Verband. Das ist eigentlich ein Zellbrei, was dann da drin ist. Und wenn dann dieser Bohrer die Krebsschale durchbrochen hat, dann kontrahiert sich dieser ganze Sack und der Zellbrei wird in die Strandkrabbe hineingespritzt.
Oh Gott, und dann, was passiert mit der Strandkrabbe?
Wenn dann die Zellen im Inneren der Strandkrabbe angekommen sind, dann bildet sich wieder so ein Zellklumpen und von dem geht dann ein Fadengeflecht aus, was eher an das Fadengeflecht eines Pilzes erinnert, was die ganze Krabbe von innen durchwuchert und sich um den Darm herumspinnt. Das heißt, bis in die äußersten Gliedmaßenspitzen ist diese gesamte Strandkrabbe von diesem fremden Organismus regelrecht durchwuchert.
Das klingt ziemlich gemein, würde ich mal sagen.
Ja, es ist auch gemein. Und jetzt ist es ja so, dass praktisch dieses Fadengeflecht, was den Sackkrebs eigentlich ausmacht im Inneren der Strandkrabbe, das ist ein Weibchen und die muss sich ja auch wieder fortpflanzen. Und was dann passiert ist, sie hat wieder diesen gemeinen Trick, dass sie sich durch den Panzer ihres armen Wirtskrebs durchbohren muss. Und sie bohrt sich genau an der Stelle durch, wo die weibliche Krabbe normalerweise ihr Gelege hat. Und was dann da hervortritt, ist ein Sack, was auch diesem Krebs seinen Namen gibt. Sackkrebs, ein großer, richtig großer, weißlich-gelber Sack, in dessen Inneren dann wiederum die Eier dieses parasitischen Krebses sind.
Und jetzt, unglaublich trickreich.
Jetzt kann es ja sein, dass die befallene Krabbe ein Männchen ist. Das ist aber diesem Sackkrebs vollkommen Weibchen wurscht. Der polt die einfach hormonell um und dann verhält sich dieses Krebsmännchen wie ein Weibchen und behütet praktisch dann diesen Sack, den er für seine eigenen Eier hält. Er denkt, er wäre ein Weibchen und fächelt denen dann Wasser zu und schützt die ganze Zeit. Und irgendwann tut sich dann in diesem Sack ein Loch auf und durch dieses Loch schwimmt dann eine männliche Sackkrebslarve in diesen Sack hinein und befruchtet die darin befindlichen Eier und der Kreislauf ist geschlossen.
Unfassbar. Das könnte man sich eigentlich nicht ausdenken, was da in der Natur sich entwickelt hat.
Ja, ich bin auch immer wieder überrascht. Also wir müssen mal eine Sendung über Parasiten machen. Also da gibt es generell so tolle Geschichten zu erzählen.
Hört sich so an. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei den Tieren, die sich verwandeln, beziehungsweise bei den Pflanzen. Denn es gibt ja auch unter den Pflanzen Verwandlungskünstler.
Klar. Ja, bei den Pflanzen gibt es sogar ganz besondere Verwandlungskünstler. Ein schönes Beispiel, was mir dazu einfällt, das ist das neuseeländische Lanzenholz, Lancewood, Pseudopanax crassifolius, sagt der Wissenschaftler dazu. Das ist eine Pflanze, die als Jungpflanze vollkommen anders aussieht als erwachsene Pflanze, also ähnlich wie wir es bei den Tieren jetzt auch besprochen haben. Und zwar, wenn die aus dem Samenkorn keimt, dann entsteht ein kleiner Schößling mit richtig dunkelbraun gefleckten Blättern, fast krötenhautartig gefleckten Blättern, die wunderbar getarnt ist. Man kann die also kaum ausmachen, die ist so verschmilzt regelrecht mit dem Waldboden. Und warum macht sie das? Natürlich, genau wie die Kröten auch, damit sie von ihren Feinden nicht gesehen wird. Und der Feind dieser Pflanze ist eine Tierart, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Das ist der neuseeländische Riesenvogel, der Moa. Das war, bevor der Mensch die Insel erobert hat, eigentlich der größte Pflanzenfresser. Und der hatte einen langen Hals, bis zu 3 Meter konnten die groß werden. Und der hat natürlich immer eine Vorliebe für weiches, schmackhaftes Laub. Und um sich dessen Blicken zu entziehen, hat eben dieser Schößling diese braunen Blätter. Jetzt geht es aber noch weiter, das heißt, die Pflanze wächst und wächst. Und ab einer gewissen Größe werden die Blätter immer härter, immer steifer. Und sie haben am Rand dann richtig scharfe Dornen dran, also so Randstacheln an den Blättern und weisen nach unten. Und das hat folgende Bewandtnis. Der Vogel hat ja einen langen Hals und wenn er natürlich versucht, dann die Blätter zu fressen, dann rammt er sich permanent diese Stacheln und diese Dornen dort ins Gesicht und nimmt dann Abstand davon. Aber sobald dann dieser Schößling die 3 Meter Halslänge überwachsen hat, dann ändert er komplett seine Gestalt, bildet ganz schönes, weiches, saftiges Laub aus, grasgrün, überhaupt nicht mehr getarnt, weil dann ist er die Schwelle überschritten, wo ihm der Moa was anhaben kann.
Wahnsinn, wie trickreich. Was für eine schlaue Art, einem Feind zu entkommen. Und wenn ich so überlege, uns Menschen stehen da ja vergleichsweise wenig bis gar keine Tricks zur Verfügung. Verwandeln können wir uns nur im Roman bei Franz Kafka in einen Käfer.
Genau, so ist es, so ist es.
Vielen Dank an Sie, Herr Dr. Franke, für diese tollen Metamorphosengeschichten aus der Natur. Und ich würde vorschlagen, wir warten jetzt aus diesem etwas überschwemmten Naturparadies im Münchner Norden zurück auf trockenen Boden.
Ja, nächstes Wochenende warte ich genau hier wieder rein, weil ich natürlich wissen will, ob die Frösche bis dahin angefangen haben, ihren Laich hier abzulegen.
Na dann, viel Glück.
Danke, vielen Dank.
Wundersame Verwandlungen bei Tieren und Pflanzen. Iska Schregelmann hat mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke gesprochen von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wir haben noch mehr Folgen der Radiowissen-Gesprächsreihe Alles Natur. In einer davon geht's zum Beispiel um die äußerst einfallsreichen und farbenfrohen Tarnungen und Täuschungen im Tierreich. Eine andere Folge trägt den Titel Hauskatze mit Nebenwirkungen. Da kommt der Jagdtrieb der geliebten Haustiere zur Sprache. Die Vögel können ein Lied davon singen oder eben nicht mehr. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und die Links zu unseren Hörtipps finden Sie wie immer in den Shownotes.